Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientists for Future. Heute mit Matthias Kleiner, dem Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaften. Hallo Herr Kleiner.
Hallo Herr Memmel, grüß Sie.
Ich wurde tatsächlich gebeten, Sie anzufragen von jemand, der auch bei Leibniz tätig ist, weil Sie wohl eine sehr selbstbewusste und auch wissende Stimme zum Klimawandel sind und die wollen wir gerne mal hören. Aber erstmal so zwei, drei Sätze vielleicht noch zu Ihnen. Sie kommen eigentlich aus Maschinenbau, Umformungstechnik, also sehr technisch-physikalische Richtung.
Ja, stimmt. Ich bin Maschinenbauer, habe da studiert, habe dort promoviert, habilitiert, auch einen Lehrstuhl, auch einen neuen Lehrstuhl aufgebaut und bin dann zurück an meine alte Universität und habe aus einem Lehrstuhl ein Forschungsinstitut und Lehrinstitut gemacht, was ich dann verlassen habe, um zur DFG zu gehen 2007 als Beurlaubter. Ich bin jetzt auch wieder beurlaubt, um die Leibniz-Gemeinschaft als Präsident zu leiten, sofern man das bei einer so stark dezentralen und bottom-up organisierten Forschungseinrichtung sagen kann.
Also es ist weniger top-down leiten, sondern mehr Netzwerken und Fäden verknüpfen.
Naja, man muss den Kolleginnen und Kollegen schon während der Woche sagen, was man gemeinsam am Sonntag beschlossen hat, dass man das während der Woche auch umsetzt. Und die eine oder andere Idee wird vom Präsidenten auch verlangt. Das ist schon so.
Jetzt kommen Sie nicht direkt aus dem Klimathema, aber Sie haben natürlich gerade über Leibniz, aber auch sonst viel Einblicke. Das Klimathema beschäftigt uns überall. Sie kommen aus der Wissenschaft, haben natürlich den wissenschaftlichen Blick und können, sage ich mal, Studien verstehen und so weiter und so fort. Mal für die Hörerinnen und Hörer, damit wir wissen, auf welcher Basis wir uns bewegen, wie würden Sie den Zustand des Klimas, gerne auch der Biodiversität einschätzen? Wo stehen wir, wo bewegen wir uns hin? Was ist so Ihr Bild des Gesamten?
Ja, das Letzte ist wichtig, des Gesamten. Ich glaube, wir müssen wirklich sehen, wie sich dieses Gesamtbild doch auch in Wechselwirkung zusammensetzt. Dass also Klimawandel, Biodiversitätsverlust, auch das, was wir im Moment mit der Pandemie sehen, dass das nicht losgelöst voneinander ist, sondern zusammenhängt. Und ich würde sogar sagen, dass kriegerische Auseinandersetzungen auch damit zusammenhängen, auch Migrationsbewegungen, Flüchtende. Wir erleben Klimaflüchtende aus den jetzt immer stärker trocken werdenden Regionen der Welt, die nicht mehr fruchtbar sind, die keine Lebensgrundlage mehr bieten. Also ich glaube, man muss das Gesamtbild wirklich sehen. Und wenn Sie mich fragen, wie beurteilen Sie das? Das gibt ja diesen Klassiker auf einer Skala von 1 bis 10. Da würde ich sagen, wir liegen bei 11. Also das Bild ist schon sehr, sehr dramatisch. Das muss man sagen. Und leider gibt es ja dann immer wieder so Einzelkatastrophen, die unseren Blick dann auf das eine oder andere richten und uns von dem anderen ablenken. Also was wir im Moment ja mit dem Krieg Russlands gegen die und in der Ukraine erleben, ist ja wieder so etwas, wo der Blick dann auf dies gerichtet ist, wie wir dann auch unsere Energieversorgung sicherstellen können und nicht so sehr darauf, wie können wir den Anteil fossiler reduzieren. Jetzt ist es so, dass an der Stelle klar wird, dass die Erneuerbaren auch einen Grad von Unabhängigkeit von einzelnen Ländern schaffen. Insofern geht es dann jetzt ein Stück weit vielleicht auch parallel. Aber wenn Sie mich zum Gesamtzustand fragen, das ist schon dramatisch.
Schließen Sie da auch den Menschen mit ein, wenn Sie jetzt sagen Gesamtzustand? Also ich hatte es natürlich angefeatured, aber also ist es jetzt der Zustand der Welt und der technischen Lösungen zum Beispiel, die wir dazu haben, oder auch das Verhalten, das natürlich dann Einfluss hat?
Oh, das geht auch Hand in Hand. Und ich meine, wir müssen uns gerade wir als Ingenieurwissenschaftler, als Ingenieurinnen und Ingenieure, als Naturwissenschaftler doch sehr deutlich machen, dass es mit technischen Innovationen nicht gemacht ist, sondern dass wir tatsächlich die sozialen Innovationen brauchen, dass wir ein Umdenken der Menschen brauchen, dass wir die Menschen erreichen müssen mit dem, was wir dort an neuen Dingen zur Abwendung der Katastrophen hervorbringen. Sonst macht das keinen Sinn. Also, wenn ich jetzt mal schaue auf die Elektromobilität, wir sehen, dass die Automobilindustrie in der Interaktion mit den Kunden großvolumige Elektrofahrzeuge hervorbringt. Also da wird dann ein SUV noch ein bisschen größer und mit einem noch stärkeren Elektromotor ausgestattet. Ob das der richtige Weg ist, muss man ja wirklich dann bezweifeln.
Na eben, es ist ja vor allem nicht nur der CO2-Ausstoß, der dann aus dem Motor rauskommt und eben diese ganze vernetzten
Na klar,
Problematik.
man muss sich dann fragen, ab welcher Größenordnung und ab welcher Kilometerleistung, das kann man ja dann auch dezidiert anschauen. Macht es eigentlich Sinn, auf Elektromobilität umzusteigen? Wie verändern sich dann insgesamt Mobilitätsverhalten? Welche Angebote brauchen wir über die Individualmobilität hinaus? Und in welchen Bereichen, vom Fahrrad halt bis zum Automobil, dann Hand in Hand mit öffentlichen Nah- und Fernverkehren? Also ich glaube, da müssen wir nicht nur andere Instrumente technischer Art und organisatorischer Art anbieten, sondern wir müssen als Menschen das auch annehmen.
Also tatsächlich raus aus dem Trott unserer Welt, wie wir sie jetzt die letzten 50, 60, 70 Jahre kennen, letztlich.
Ja, und wenn Sie dann auf die Wissenschaft gucken, für mich ist ja in den letzten Jahren wirklich sehr deutlich geworden, dass jetzt auch in Verbindung mit dem Stichwort Anthropozän, das Sie auch vorhin genannt haben, dass das Anthropozän ja nur möglich geworden ist durch die großen Fortschritte. Ich setze an dieser Stelle mal Fortschritte in Anführungszeichen, die Naturwissenschaften und Technik gebracht haben. Also erst dadurch konnte der Mensch ja die Welt so verändern, so global verändern. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann müssen wir als Wissenschaft uns doch sagen, jedes Mal zu reflektieren, das, was wir machen, trägt das zur Lösung dieser Probleme bei oder ist es ein Perpetuieren der Probleme, also ein weiter Verlängern der Probleme? Also auf welcher Seite stehen wir? Das müssen wir uns, glaube ich, jetzt immer wieder und sehr detailliert auch anschauen.
Man hat immer das Gefühl, Wissenschaft mahnt und trotzdem kommt es nicht an. Und die Gesellschaft macht weiter wie bisher, die Wirtschaft macht eben genauso weiter und Politik macht so weiter. Würden Sie da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, sage ich mal, schon auf der 10. Demo waren und irgendwie nicht so wirklich merken, dass es wirkt, anraten, deutlicher zu werden in irgendeiner Form? Also natürlich im rechtlichen Rahmen, gar keine Frage.
Ich denke schon, wir aus der Wissenschaft müssen deutlich sagen, was wir denken, was wir meinen, und konsequent sein an dieser Stelle. Wobei ich würde ja nicht grundsätzlich gegen Wachstum argumentieren, sondern ins Spiel bringen, dass es vielleicht ja neben dem quantitativen Wachstum auch ein qualitatives Wachstum gibt. Also, wenn wir stärker uns die erneuerbaren Energien zunutze machen und sagen wir, elektrische Energie in größerem Stil da ist, die effizienter ist, weniger Verluste, die sauber ist im Transport, in der Benutzung, dann ist das aus meiner Sicht auch ein qualitatives Wachstum, was wir haben und nicht nur ein rein quantitatives, ohne den Blick darauf, wie wird das erreicht und erzeugt.
Naja, aber das ist ja genau dieses Ding schon. Also ein qualitatives Wachstum ist die Waschmaschine, die ich mein Leben lang behalte. Und die Firma, die produziert, wird es natürlich irgendwann nicht mehr geben, weil dann haben alle ihre Waschmaschinen. Und
Ja. Ja, es gibt einen deutschen Waschmaschinenhersteller, der als Auslegungsgrundlage eine doppelt so lange Nutzungsdauer wie die der anderen annimmt. Also da ein Vier-Personen-Haushalt soll diese Maschine 20 Jahre nutzen können, was doppelt so lang ist wie üblich. Und die Maschine ist ein bisschen teurer, aber das zahlt sich aus. Ich meine, das ist etwas, was wir ganz hautnah, ich sage jetzt auch nicht, wer das ist, aber es ist tatsächlich so, dass wir, seitdem wir unsere Familie gegründet haben, vor 4 Jahrzehnten, genau diesen Weg gegangen sind. Also zu schauen, vielleicht ein bisschen, je nach finanziellen Möglichkeiten, ein bisschen weniger zu konsumieren, dann aber so zu konsumieren, dass es eben eine höhere Qualität hat und dementsprechend eine höhere, ich benutze jetzt mal dieses Wort, Nachhaltigkeit.
Ja, wenn sie in ihrem Haushalt auch Kinder großgewachsen sind, dann sind sie ja immer wieder mit dieser Sache kollidiert, der Impulskontrolle, Kind im Supermarkt oder irgendwo will sofort was haben und damit geht man um. Jetzt hat man das Gefühl, dass unsere Gesellschaft mit dieser Impulskontrolle oder mit diesem, also schlimmer ist als ein ganz schlecht erzogenes Kind. Also wenn sie das so vergleichen, sind das, was sind das für Muster oder wohin geht die Gesellschaft? Also vernünftig ist es ja nicht.
Naja, also der Vergleich ist jetzt schwierig. Ich meine, mir fällt dann sofort natürlich eine Verlängerung dieses Vergleiches ein, dass wenn es um Kindererziehung geht, braucht es ja dann zugewandte, auch nicht nur, aber vor allem auch vom Verstand getriebene Eltern. Also die diesen Spagat irgendwie hinbekommen, sozusagen emotional und rational zu handeln. Und auch im eigenen Tun den Kindern einen richtigen Weg aufzuzeigen. Wenn man das jetzt mal transportiert in die Gesellschaft, und dann hat man das Wort, wenn von mir Führung bestellt wird, dann gibt's die auch. Dann hat man so ein Wort im Auge, im Ohr, und das Bild vor Augen. Und denkt sich, naja, das gilt natürlich für viele Politikbereiche, wo man sich eine konsequentere und auch, wie ich finde, mutigere Haltung der Politik wünschte. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft, jedenfalls weite Teile unserer Gesellschaft, das gutieren würde. Man sah das bei der Pandemie. Wir haben ja als Wissenschaft über diese jetzt über 2 Jahre hinweg immer wieder Vorschläge, Analysen auf den Tisch gemacht, auf den Tisch gelegt und waren manchmal doch etwas ratlos, wie wenig diese Ratschläge sich und Analysen sich in der Politik wiederfanden. Also wie wenig konsequent das war. Das beste Beispiel ist die Impfpflicht. Aus meiner Sicht eine politische Katastrophe. Also da wünschte man sich manchmal klarere Führung. Natürlich in dem demokratischen Legitimationssystem. Also das will ich ja nun überhaupt nicht in Rede stellen. Wir sind, glaube ich, mehr denn je in einer Situation zu zeigen, dass unsere Demokratie oder dass unsere demokratischen Systeme mindestens genauso leistungsfähig, wenn nicht noch leistungsfähiger sind, auch mit Krisen umzugehen als Autokratien. Ich meine, diesen Konflikt oder diesen Wettbewerb, mal neutral zu formulieren, den erleben wir ja gerade. Und wir erleben Stimmen, die sagen, naja, eine Autokratie kann schneller und konsequenter und so entscheiden und handeln. Und da ist meine große Motivation, dass unsere Demokratie mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser damit umgehen kann.
Wenn man jetzt wieder die Wissenschaft, die sich ja gerade in den Klimawissenschaften so als Stimme der Vernunft versteht, also die Inhalte sind ja auch richtig, hernimmt, müsste, also nicht, weil es die Wissenschaft ist, sondern weil die Situation einfach so dramatisch ist, müsste die Wissenschaft dann vielleicht ihre gewichtige Stimme nochmal deutlicher in Richtung Gesellschaft vielleicht auch wenden, anstatt immer diesen Bittsteller bei der Politik zu spielen, zu sagen, ach bitte Politik, erklärt es doch den Menschen.
Naja, ich meine, wir können ja nur unsere Arbeit machen, Resultate auf den Tisch legen und die Nähe zur Anwendung suchen und in der Interaktion mit der Anwendung sein. Also dass sozusagen Erkenntnisproduktion und Anwendung Hand in Hand gehen. Aber was die Interaktion mit der Politik und mit der Gesellschaft insgesamt angeht, da kann das ja nur wirklich eine Interaktion im Rahmen der jeweiligen Aufgaben sein. Dass wir lauter und klarer werden, das finde ich auch richtig, aber wir dürfen einen Fehler nicht machen, uns in die Position der Entscheider hineindenken, also hineinversetzen wollen. Wir sind nicht diejenigen, die demokratisch legitimiert die politischen Entscheidungen treffen. Das muss man, glaube ich, strikt voneinander trennen. Sonst wird es gefährlich. Man erlebt das bei vor allen Dingen dem einen oder anderen Kollegen, auch international, dass da so eine Haltung ist, na, wir Wissenschaftler sind die besseren Politiker. Und das würde ich doch anzweifeln. Denn es gehört ja auch dazu, viele, viele andere auch Überzeugungen mit einzubinden, viele Perspektiven zu sehen. Ich finde es übrigens interessant, dass die Notwendigkeit auf der politischen Ebene Koalition zu bilden, weil wir nicht mehr sozusagen der Zwei-Parteien-Staat sind, sondern oder zwei bis drei Parteien, sondern die Bandbreite größer geworden ist, dementsprechend Koalitionen wie jetzt die Ampelkoalition aus drei Parteien entstehen. Ich finde, das gibt ein großes Potenzial, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen zu einer dann vielleicht besseren politischen Lösung der einen oder anderen Krise oder des einen oder anderen Problems. Und sozusagen kooperative Politik, genauso wie ja kooperative Wissenschaft heute mehr denn je notwendig ist, weil die Probleme größer sind, als dass ein einzelner Wissenschaftler, eine einzelne Wissenschaftlerin sie lösen kann, sondern wir auch unterschiedliche Disziplinen brauchen, unterschiedliche Perspektiven. Und das Parallele sehe ich auch in der Politik. Aber trotzdem braucht es auch Mut, wenn man verschiedene Perspektiven zusammengebracht hat und zu einer Überlegung gekommen ist, die dann auch umzusetzen.
Ja, und ich meine, man sieht es dann auch, wir hatten jetzt ja eine Wahl und ich glaube, die meisten von uns haben irgendwie im Rahmen des der eigenen Bubble mitgekriegt, dass die eine oder andere Person in den Bundestag gewandert ist, wo man sich denkt, okay, war vielleicht vorher Bildungspolitik in der Region und zwei Monate später geht es dann irgendwie um den Krieg, der halt weltweit Auswirkungen hat, ist natürlich nicht so leicht.
Nee, überhaupt nicht. Und insofern kann man ja auch eine Hochachtung vor unseren Politikerinnen und Politikern haben, über die Schwierigkeit der Probleme, über die Intensität, auch was an Arbeit verlangt wird. Also wenn ich in Berlin sehe, welche ungeheure Arbeit Abgeordnete, was für ein Pensum sie bewältigen. Und allemal, wenn sie dann in der Exekutive eingebunden sind, als Staatssekretäre, Minister, Ministerinnen, das ist schon dann gewaltig.
Wie würden Sie das einschätzen? Also ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo wir also Politik immer wieder, also Politik und Krisen immer wieder so begreifen, Politik ist da und eine Krise kommt und wird idealerweise gelöst. Das hatten wir jetzt immer wieder so. Und jetzt kommt also auch der Konflikt in der Ukraine, beziehungsweise der Angriffskrieg der Russen, das wird nicht ewig bleiben. Wie es auch immer ausgeht, das wird irgendwann vorbei sein. Das Einzige, was nach menschlichen Maßstäben nicht mehr vorbei sein wird, ist eben Biowandel, Diversitätskrise. Sehen Sie da auch einen Einfluss? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit ohne Krisen langsam vorbei ist. Also das mag jetzt vielleicht mit Corona noch ein bisschen weggehen, dann mag vielleicht auch der Ukraine-Krieg möglichst hoffentlich schnell vorbei sein. Dann haben wir vielleicht nochmal 2 Jährchen entspannter, aber letztlich wird die Klimakrise, die ja keine Krise ist, sondern ein klimatischer Kollaps, uns nicht mehr in Ruhe lassen.
Aber ich meine, das ist natürlich ein regionaler Denkansatz, denn global und in andere Regionen geschaut, waren auch die letzten 60, 70 Jahre nicht krisenfrei.
Krisenfrei nicht, aber die Krisen haben gewechselt. Also ich sag mal, die eine Hungersnot war da, dann war sie ein anderes Mal dort, der eine Krieg war hier, dann war er ein anderes Mal dort. Es gibt gebeutelte Regionen, gar keine Frage.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja Klimaflüchtlinge, das...
Ja. Aber nichtsdestotrotz wird diese Schlinge halt immer enger und die Folgen immer deutlicher und das wird halt nicht, also der Klimawandel wird nicht in 30 Jahren vorbei sein. Sehen Sie das als Chance oder als Befürchtung jetzt für die Politik, wohin die sich entwickelt? Weil Politik in Krisensituationen ist natürlich eine andere Politik als in einer Nicht-Krisensituation. Und ich sage es mal so zynisch, während irgendwie 1980 irgendwo in Afrika Leute verhungern, haben wir hier in Deutschland keine Krise. Und unsere Politiker sind damit nicht so betroffen. Und das wird sich ja weltweit alles ändern, dass wir permanent von Krisen betroffen sind. Also allein die Fluten, Südafrika, Australien dieses Jahr, das ist ja nicht ohne.
Naja, und die Prognosen sind ja schon klar, dass wir die Erderwärmung sicherlich nicht unter, ich sage jetzt mal eine Zahl, 2 Grad, stoppen können. Aber ich meine, andererseits gibt es auch Hoffnung, das muss man vielleicht auch sagen. Ich habe letztens eine animierte Grafik gesehen, wo es darum ging, wie sich weltweit der Nutzen der Photovoltaik entwickelt hat. Und man sieht zum einen die massive Förderung der Photovoltaik in Deutschland, die zu einem technologischen Durchbruch geführt hat, auch wirtschaftlich, jetzt die kostengünstigste Art, Strom zu erzeugen, dass Deutschland führend war, auch in der Nutzung der Photovoltaik, wenn auch auf einem geringeren Niveau als heute der Führer dieser Statistik ist. Aber dann vor 10 Jahren, als sozusagen mit Unterstützung der Förderung in Deutschland und der Wissenschaft und Technologie der Durchbruch da war, da legte auf einmal legten die USA zu und legte China zu. Und wenn man heute guckt, in den letzten 10 Jahren hat sich die Nutzung der Photovoltaik in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, verdoppelt, sozusagen der Energieertrag. In den USA hat er sich verzwanzigfacht und in China hat er sich verhundertfacht. Und China ist jetzt absolut ganz, ganz weit vorne. Und was ich jetzt gehört und gelesen habe, welche Ausbauziele man in China hat, es ist gewaltig. Und wenn ich dann Prognosen höre, dass in Deutschland, wenn man die Flächen, die möglich wären, also nicht nur technisch möglich wären, sondern auch vom Flächenverbrauch her möglich wären. Also zum Beispiel Dächer, Parkplätze, die aufgeständert mit Photovoltaik versorgt werden. Moore, die wir wieder vernässen sollten, die jetzt nur schlecht nutzbare landwirtschaftliche Flächen sind. Dann können wir 2 bis 3 Mal unseren kompletten Energiebedarf decken, wenn wir das konsequent machen würden. Also insofern denke ich, es gibt auch Hoffnungen zu sagen, ja, es gibt Wege, es ist nicht aussichtslos. Und ich glaube, da müssen wir konsequent rangehen. Es nutzt ja nichts, hier Ärmel aufzukrempeln. Und zwar jeder in seiner und jede in seiner, in ihrer, in ihrem Bereich. Wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen müssen in unserem Bereich das Bestmögliche tun und sind ja gleichzeitig, das muss man ja auch sehen, wir sind ja gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger dieses Staates. Wir machen Forschung in der Gesellschaft, für die Gesellschaft, aber wir sind gleichzeitig auch Bürgerinnen und Bürger und müssen uns einmischen, auch in dieser Rolle einmischen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen versuchen zu trennen, dass wir nicht als Leute, die aus der Wissenschaft kommen, so als die Besserwisser wahrgenommen werden.
Das sicher, wobei es auf der anderen Seite natürlich, muss man schon sagen, also als Sie gesagt haben, wir sind Bürger, ist mir gleich gekommen, also Wissenschaftler natürlich zu ihren Themenbereichen die noch mündigeren Bürger, weil sie einfach mehr Fachwissen haben, aber das sollte natürlich dem anderen nicht die Stimme wegnehmen.
Aber wir müssen uns auch trauen, auch zu anderen Bereichen was zu sagen, sozusagen als informierte Bürger.
Ich würde es nochmal, also man könnte jetzt natürlich hier sehr weit gehen. Ich würde jetzt gerade nochmal das aufgreifen, wie Sie auch sagen, also genauso mit dem Welthunger. Wir haben alles, um den zu lösen, wir tun es aber nicht. Da sind wir wieder beim Menschen an sich. Um das mal so ein bisschen abzurunden, Sie sagen auch selber, die 2 Grad wahrscheinlich schon, werden wir wahrscheinlich noch erleben, dass die fallen. Da ist sich ja auch eigentlich jeder einig. Wir werden die Kippelemente nicht mehr aufhalten. Und wenn wir Kippelemente nicht aufhalten, wird es halt klimatisch katastrophal. Also, dass wir in ein klimatisches Desaster reinlaufen und die Frage nur noch ist, wie schlimm wird das Desaster? Ich glaube, da sind mittlerweile alle einig. Aber genau das ist dieser Punkt, wo sie auch meinen, okay, da muss man jetzt aber nicht irgendwie nur schwarz sehen. Ich sehe es ein bisschen so, also ich sehe die Zukunft so, dass wir in 20, 30 oder 50 Jahren eine katastrophal schlechter zu belebende Welt haben, aber 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Mensch kindisch bleibt und sich dann irgendwie dem Nachbarn noch die Köpfe einhaut, weil der hat noch ein bisschen Ackerland, überspitzt gesagt, oder dass die Menschheit erwachsen wird. Und da können wir jetzt auch einen Hebel setzen. Ist das vielleicht ein Punkt, wo Sie auch sagen würden, okay, da müssen wir weit gehen, dass die Menschen in einer krisengebeutelteren Welt erwachsener regieren, als sie es reagieren, als sie es schon in einer Welt mit weniger Krisen getan haben. Also eben nicht.
Das ist natürlich die große Hoffnung, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, wir leben im Moment nicht die Zeiten der Hoffnung, was kriegerische Auseinandersetzungen angeht. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir gerade in solchen Zeiten, diesen schwierigen Zeiten Hoffnung behalten. Denn Hoffnung ist dann auch ein Antrieb, Krisen zu bewältigen. Also wenn die Menschen in der Ukraine nicht Hoffnung hätten, würden sie ja auch nicht so vehement sich gegen diesen kriegerischen Angriff wehren können.
Und erfolgreich gegen eine eigentliche Übermacht, was ja ein
Analog ist. Ja. Nein, ich glaube, dass man kommt immer wieder darauf zurück, Hoffnung stirbt zuletzt. Und das muss im Größeren wie im Kleineren gelten. Ich glaube, Sie haben schon angesprochen, der Klimawandel ist am Ende mit all den Einfluss, mit allen Einflüssen und mit allen Auswirkungen das größte Problem. Und wir müssen uns noch viel stärker bewusst werden, welche einzelnen Elemente es gibt, die dazu beitragen und in welchen Wechselwirkungen wir da stehen. Und wir müssen auch, glaube ich, an manchen Stellen bereit sein, auch Maßnahmen zu treffen, die vielleicht in ruhigeren Zeiten zu Recht abgelehnt worden sind, aber jetzt ja dann doch angesichts der drängenden Probleme anzuschauen sind. Also CCS zum Beispiel, Carbon Capture and Storage, da werden wir gar nicht drum rumkommen. Also möglichst schnell CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen oder direkt schon bei der Produktion auch rauszunehmen und zu lagern. Möglichst sicher zu lagern, aber da darf es auch keine Denkverbote geben, finde ich. Da ist die Zeit jetzt schon zu weit fortgeschritten, als dass wir uns das leisten können, hier Denkverbote zu haben.
Genau. Da wäre zum Beispiel noch ein Thema, ich will es mal kurz anreißen, weil bei Ihnen läuft die Zeit jetzt schon weg, dass man halt auch gerne versucht, alles technisch zu lösen. Jetzt haben wir aber sowas wie die Walpumpe und Moore, die immens CO2 speichern können. Und das macht mir auch immer wieder den Eindruck, dass wir so technisch aufgewachsen sind, dass wir ganz instinktiv die Technik über die Natur als Grundlösungsreflex ansehen, anstatt auch mal wieder eine Renaturierung, die natürlich hier und da gemacht wird, aber halt in sehr kleinem Maße, also zum Beispiel großflächig Moore anlegen. Also wenn die Bayern schon sagen, wir wollen keine Windräder, dann sollen sie das Land wenigstens wieder in Moore umwandeln, mal so gesagt.
Ja, und wie gesagt, also in diesem Osterpaket des Bundesministeriums Wirtschaft und Klima ist das ja auch drin, Moor, PV. Also wie kann man das miteinander kombinieren, die Wiedervernässung von Mooren und damit die positiven Effekte auf die CO2-Bilanz und gleichzeitig noch eine Verstärkung darüber, dass man aufgeständerte PV-Anlagen dorthin macht, der Schatten nutzt dem Moor dann nochmal zusätzlich und es sind dann auch Einnahmequellen für die Landwirte, deren Flächen aus einer ja mehr schlecht als rechten Bewirtschaftung herausgenommen werden. Also ich glaube, solche, das sind ja doch klassische Win-Win-Situationen. Da muss man in diesem muss man investieren.
Genau, aber außerhalb von dem, was wir momentan machen, also halt neue Wege beschreiten. Ja, kleiner, man könnte natürlich jetzt 5, 6 verschiedene Einzelthemen nehmen und dann nochmal 1 Stunde ins Detail gehen. Die Zeit haben wir nicht. Deswegen einfach zum Abschluss, haben Sie jetzt noch irgendwas, wo Sie sagen, okay, das würden Sie gerne noch anbringen?
Also ich will eins anbringen, Herr Mebel. Ich finde das wunderbar, dass Sie und Leute wie Sie sich so engagieren, jetzt mit diesem Podcast. Wir sehen ja, dass solche Formate viel stärker genutzt werden, eine Breitenwirkung haben. Und das finde ich ganz prima. Und ich möchte Ihnen herzlich Dank sagen für dieses Engagement. Ich drehe jetzt mal den Spieß um.
Okay, ja, Herr Kleiner, ich danke Ihnen trotzdem auch, dass Sie zusagen, weil ohne Ihre Zusage hätten wir zum Beispiel dieses Gespräch nicht geführt. Also da gehören dann auch, das Dank nehme ich gerne an, aber es kommen natürlich 2 dazu.
Danke Ihnen und ja, ade.